der ganze Lobpreis zu dem, was ich versuche zu sagen. Vorweg, also die Ereignisse in der Gemeinde vor einer Woche zum Heilungsseminar, vielleicht für diejenigen, die nicht dabei waren, ich machte mir große Sorgen. Ich wusste, dass ich schon hier stehen werde, aber es war ein besonderer Tag, der Samstag und auch der Sonntag danach. Jemand kam aus Berlin und es gab ein Seminar über Heilung und über Prophetie und tatsächlich Zeichen und Wunder geschahen hier vorne. Es blieb gar nichts mehr so, wie es war. Die Ordnung hatte sich fast aufgehoben. Die meisten Menschen standen hier und sahen zu, wie andere geheilt wurden. Menschen brachen in Tränen aus. Andere lachten. Der Heilige Geist fiel. Es war ein wenig bizarr, auch befremdlich. Wir erleben das nicht jeden Sonntag. Ich war trotzdem voller Freude dann und im Glauben gestärkt. Was mich aber auch in der Gemeinde beeindruckt hat, war die Tatsache oder ist die Tatsache, dass ich, ihr wisst, ich schreibe diesen Gemeindezettel und manchmal muss ich jemanden anrufen und Fragen stellen und will etwas Neues bringen und dann will ich höflich erscheinen und ich frage so manchen, na, wie war dein Urlaub, wie war es denn? Und ein kurzer Satz fällt über die Reise und dann habe ich von mehreren Leuten gehört, dass sie mir erzählt haben, was sie geistlich erlebt haben, so eine Reise nach innen sich vollzogen hat. Ich war sehr erstaunt und war sehr froh. Auch bei einigen ist es so offensichtlich und so anhaltend, dass die Reise nach innen etwas Großartiges ausgelöst hat. Bei mir war es auch ein bisschen so. Ich war mit meinem Sohn in Herrnhut bei Janne. Eine kleine Reise haben wir gemacht und ich war dort in diesem Haus, in dem Gebetshaus. Und irgendetwas in mir hat sich auch verändert oder etwas Neues ist angeschoben worden. Ich bin ein Lernender und will euch versuchen, in dieses, was ich erlebt habe und in den Prozess, in dem ich stehe, hineinzunehmen. Ich traf Helga auf der Straße. Im Nachbardorf am Pfarrhaus hatte ich eine Baustelle. Ich sollte dort ein Fenster abschleifen und zweifarbig lackieren. Den Rahmen weiß, die Bekleidung blau. Helga stand da und ich sah sie schon von Weitem. Helga ist eine alte Frau von 83 Jahren. Sie stand dort mit ihrer Gehhilfe. Ich sprang aus dem Auto, freute mich und sagte, Hallo Helga! Ach, du bist es, sagte sie. Und sie fing sofort zu reden an und fragte nach diesem oder jenem, den wir gemeinsam kennen und ob ich weiß, was der jetzt macht. Ich habe Helga kennengelernt vor ungefähr 20 Jahren, vielleicht etwas länger her, und auch seitdem nicht gesehen. Diese Gemeinde hat sich mal gegründet aus einer Zeltmission. Unser Gemeindebund hatte mal auf dem Platz am Jägerweg, glaube ich, so ein Zelt aufgestellt und evangelisiert, wie es damals üblich war. Und einige aus der Stadt haben sich dort versammelt oder haben sich gefunden. Und es wurde so eine Art, sagt man, Missionsgemeinde, so eine kleine Gemeinde gegründet, noch nicht. Eine Gründungsarbeit war es, so ist es richtig. Eine Gründungsarbeit. Es wurde ein Pastor geschickt. Wir hatten keinen Raum selbst, sondern wir haben uns im Pfarrhaus in Großtreppow getroffen. Und in diesem Haus wohnte auch Helga mit ihrem Mann. Sonntäglich kamen wir dahin, der Pastor kam, noch andere Schäfchen aus der Stadt oder umliegend und Helga und Erwin waren auch da. Erwin war der Mann von Helga. Und Helga stand vor mir und knüpfte, 20 Jahre waren vergangen, einfach so an und erzählte mir von diesem und jenem, von denen ich gar nichts wusste und fragte mich nach Leuten, die ich gar nicht kannte und sie meinte, die musst du doch kennen, die gehen doch in eure Gemeinde. Sie hatte gehört von der Arche Schwerin. Ich habe ihr zwei Leute genannt, aber wir fanden niemanden, den wir gemeinsam kennen. Dann kam ein Handwerker dazu, ein Dachdecker. Das Dach am Pfarrhaus wurde neu gedeckt. Ich bin spät hingefahren, es war schon nach 16 Uhr. Die Handwerker machten Feierabend. Der Dachdecker war von der Sorte, die einfach sich dazustellen und sofort ein Gespräch beginnen können. Er gerätschte praktisch so dazwischen, stellte sich nicht vor, setzte ein breites Grinsen auf und fing an zu reden. Er erzählte vom Dach, von dem Wetter, dass sie nicht arbeiten könnten. Er hat das Gespräch komplett an sich gerissen. Ich dachte an meine Zeit, mein Fenster, weiß und blau. Ich schaute zu Helga. Helga stützte sich auf ihre Gehhilfe, war auch nicht im Begriff zu gehen, hörte aufmerksam zu. Der Dachdecker erzählte, fragte, wo ich herkomme, erzählte von meinem Ort, dass er da Dächer decken soll und vom Angeln. Dann ging er. Ich hatte ihn nicht ermutigt. Ich hatte keine Gesten angewendet, damit er weiterreden sollte. Ich stand einfach steif und spröde da, wie es meine Art sein kann. Endlich verabschiedete er sich. Der Dachdecker ging. Helga fing an zu reden. Sie erzählte neu von Jesus, von diesem und jenem, von Menschen, die zu Jesus kamen und von einigen, die Tausende zu Jesus geführt haben. Dann erzählte sie von ihrer Wohnung, von ihrer Nachbarin. Und so haben wir das Gespräch beendet und wir haben uns verabschiedet und uns Grüße ausgetauscht. Ich nahm meine Arbeit auf, ging aufs Gerüst, schleifte das Fenster und fing an zu arbeiten. Die Arbeit ging mir gut von der Hand, obwohl es schon zu fortgeschrittener Stunde war. Habe ich wenig Zeit gebraucht, um das Fenster abzuschleifen und zu streichen, weiß und blau. Es ist keine sehr schwere Arbeit, nur eine schmutzige Arbeit. Man kann seinen Gedanken freien Lauf lassen. Und so dachte ich über diese Begegnung nach. Und ich dachte, was war das jetzt für eine Begegnung mit Helga? Ich dachte daran, dass es auch eine Begegnung mit Gott sei. Eine Begegnung aus der Vergangenheit und das, was Gott an mir und an uns als Gemeinde getan hat, was er mit uns in Schwerin getan hat. Ich dachte, eine Begegnung, dass es auch ein Mangel an Vertrauen war, die Begegnung. Ich hätte ja auch die Begegnung nutzen können und dem Dachdecker, so wie er es tat, etwas von Jesus erzählen können. Warum habe ich nicht so geredet? Helga wäre ja noch mein Beistand gewesen. Sie hatte Jesus offensichtlich auf der Zunge. Es war ihr nicht schwer, etwas zu sagen. Nein, das habe ich nicht getan. Es war ein Mangel da an mir. Ich dachte daran, was Gott getan hat in Schwerin, aus dieser Zeltmission, aus der Gemeindegründungsarbeit und aus der Gemeinde, die daraus hervorging, dass, was ihr und wir hier so sind und wie ich dazu stehe. Ich dachte gar nicht an das große Haus und an die materiellen Dinge, sondern ich dachte, dass Gott das getan hat, dass wir Menschen uns gefunden haben in dieser Stadt und Umgebung, die gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam Reich Gottes bauen. Es hat mich ein wenig beschämt, dass ich so auf meine Zeit geguckt habe. Ich dachte, ach, hoffentlich gehen sie auch beide. Und dabei war das eine wichtige, eine wertvolle Begegnung. Es tat mir ein bisschen weh. Und ich dachte so für mich, eigentlich müsstest du dich verändern. Du willst doch mal auch losgehen, du willst doch erzählen von dem, was du glaubst. Du willst doch vielleicht auf die Straße mal gehen, du willst doch, wir reden ja oftmals im Leiterkreis darüber, über Missionsarbeit oder zu unseren Veranstaltungen, die von der Vision unserer Gemeinde sprechen, kommen wir doch auch diesem Thema nahe. Aber wie willst du das schaffen, wenn du so bist, wie du bist? Du brauchst doch Veränderung, Detlef. Was kann mir da helfen? Ich bin der Mann, sagen wir es mal so. Sagen wir, ich trete vor die Tür, ich gehe hinaus aus unserem Gottesdienstraum und über den schönen roten Teppich und gehe nach draußen und es ist schon Herbst, aber wahrscheinlich wird es kein Herbst werden, es gibt nur Sommer bei uns. Wird Herbst und Papier weht über den Hof und so wie ich bin, dann schimpfe ich gleich und denke, wer hat das denn hier hingeworfen und warum hebt das keiner auf und ich hebe es dann irgendwie auf, widerwillig. Aber ich möchte werden, vielleicht möchte Gott mich haben wie ein Kind, das rausgeht und sagt zu seinem Papa vielleicht, Papa, guck mal, wie das Papier fliegt. Und holt es spielerisch ein und bringt es weg. Ich möchte meine Sicht auf die Dinge verändern. Manchmal ist das Leben so und für mich, dass ich eine Sicht habe, so eine Art Wagenburg steht um mich rum aus meiner Einstellung, die ich erworben habe, aus meiner Erziehung und auch aus meiner Kultur. Aber wie komme ich davon weg und möchte einen weiteren Blick haben? Da gibt es das, was allen Menschen zur Verfügung steht, aber ich glaube, nicht so viele Menschen nutzen. Wir nutzen das schon und das ist das Gebet. Ich kann meine Dinge, meine Veränderung vor Gott bringen. Ich kann ihn fragen und ich kann ihn bitten, dass er mich verändern möge, dass ich eine weitere Sicht bekomme, eine weitere Sicht auf die Zeit, auf die Menschen, ja, und auf ihn. So kann ich kommen und kann ihn einfach die Dinge so darbringen und ihm das formulieren. Aber ich kann auch anders kommen zu Gott. Und da habe ich den Vers gefunden, der hat mich sehr beeindruckt. Und das ist der Prozess, in dem ich stehe. Aber eine Zeit wird kommen, entschuldigt, in Johannes 4, Vers 23. Aber eine Zeit wird kommen und sie hat schon begonnen, da wird der Geist der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jenem Ort anzubeten. Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist und die Wahrheit und die, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit neugeboren sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Sie müssen von der Wahrheit und vom Geist neugeboren sein. Ich empfinde, wir sind so unterwegs. Wir stellen uns darauf. Aber was, dieser Satz, der mich besonders beeindruckt? Der Vater will angebetet werden. Er möchte angebetet werden. Das ist das, was ich heute Morgen schon aus den Liedern herausgehört habe. Gott ist heilig und er möchte angebetet werden. Und so heißt es auch bei Matthäus in der Bergpredigt: Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Vielleicht auch von meiner Veränderung, von meiner Sehnsucht danach. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, bring alle Menschen dazu, dich zu ehren. Also es geht um die Ehre Gottes. Ich möchte ihn ehren, in meinem Gebet ehren. Und ich fand diesen Vers aus 3. Mose 11, 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Heiligt euch deshalb und seid heilig, denn ich bin es auch. Ich bin es auch. Gott ist heilig. Schon vielfach angeklungen heute Morgen. Ich möchte Gott ehren und ihn heilig sein lassen. Ein schwerwiegender Satz. Was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Irgendwie fühle ich, es ist nichts, was wir hier kennen und was bei uns so vorkommt in unserer Kultur. Gott ist heilig, schafft in mir eine Distanz, irgendwie etwas Fremdes, aber auch Nahbares. Jesus hat es geschafft, dass wir Gott überall anbeten können. Wir brauchen nicht einen bestimmten Tempel oder einen bestimmten Ort. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben Zugang. Wir stehen nicht da, wo die Menschen im Alten Testament stehen. Wir haben zu jeder Zeit Zugang zum Vater. Der Vater ist heilig. Heilig, Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er der Abgesonderte ist, dass er abseits ist. Er ist ganz anders, als wir es sind, als wir uns das vorstellen. Und ich habe gelesen, dass unsere Heiligkeit, wir sollen heilig sein, bedeuten, dass wir in Beziehung zu Gott stehen. Wir wollen es schaffen, in Beziehung zu Gott stehen. Das ist unsere Heiligkeit. Also bedeutet es, dass ich mehr Gott anbeten will, als dass ich ihm meine Dinge vorbringe. Ich komme schnell mit meinen Wünschen, mit dem, was mir so auf dem Herzen liegt, was mich bewegt. Aber ich lerne eigentlich mehr Gott anzubeten, ihn zu ehren. Jeder hat da vielleicht seine eigene Methode. Der eine braucht leise Musik dazu. Der andere braucht Stille, so wie ich es halte. Manchmal sind Worte fehl am Platz. Gott heilig sein zu lassen und anzubeten, ist eine Art Schauen, ihn anzuschauen, sich in ihm zu versenken, ihn zu ehren. Ich habe nach einem Bild gesucht und dachte an unseren Garten. Manchmal arbeite ich dort und manchmal gehe ich nur so durch den Garten und schaue auf diesen Garten. Ich erfreue mich daran. Ich komme dem Garten auf eine andere Art und Weise nahe. Aber Gott, es war in der vergangenen Woche und Gott schenkte mir ein schönes Bild für das, was ich sagen möchte. Im Frühjahr, da pflanzen Ines, meine Frau und ich Bäume, Obstbäume, Apfelbäume. Und auf unserem zentralen Platz auf dem Hof, der Wäscheplatz, Ines meinte, wir sind nur noch zu zweit. Wir brauchen nicht mehr diesen Platz, so viel Wäsche zu hängen. Da pflanzen wir einen Apfelbaum hin. Und es war ja dieser ungewöhnliche Sommer, man musste diesen Baum immer pflegen, immer gießen und ich habe ihn auch immer angesehen und immer bestaunt, dass der Baum grün wurde und wuchs. Und in der vergangenen Woche, ich suchte nach diesem Wort und nach diesem Bild dafür, wie kann ich diese Beziehung ausdrücken, Vater, die zwischen uns sein kann, das, was du bist und dass ich dich anbete. Und ich gehe so durch den Garten und sehe diesen Baum und ihr werdet es nicht glauben, dieser Baum hat Blüten hervorgebracht. Außergewöhnlich im jetzt September. Nicht ein Zweig, nicht zwei. Ich will nicht sagen, er steht in voller Blüte, aber an vielen Zweigen sind Blüten hervorgekommen. Ich habe mich so gefreut, Vater, für diesen Zuspruch, für das, was ich sagen möchte, dass unsere Beziehung blüht, wenn ich mich dir zuwende in Anbetung. Wenn ich dich in Heiligkeit betrachte. Denn du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Du umarmst mich. Du schenkst mir den Becher voll ein. Du tröstest mich. Du nimmst mich in den Arm. Ich fürchte mich nicht, was auch kommen mag. Du streichst mir das Haar. Du wischst mir die Tränen ab. Du schenkst mir die Freude und Lachen. Du bist das Haus, das mich schützt. Du schenkst mir Tränen, wenn ich nichts weiter weiß. Du bist meine Freude. Du bist meine Liebe. Du möchtest, dass ich mich verändere zu deinem Wesen hin, dass es aus mir auch etwas von deiner Liebe sichtbar wird. Amen.